dass ich mich mit der KI selber ersetze, dass mein Job dann wegfällt. Also diese Verunsicherung musst du auf jeden Fall in Veränderungsprozessen berücksichtigen. Du kennst sie aber gar nicht, wenn die Leute nicht mit dir sprechen. Dann merkst du nur, da gibt's Widerstände oder ich nenne es immer, die Leute sind bockig, ne, und machen alles nieder, was du so Positives im Unternehmen einführen möchtest. Das heißt, du musst schon eine Atmosphäre schaffen, dass die Leute sich ohne Konsequenzen auch trauen können zu sagen, dass ihnen was auf der Seele brennt oder dass sie Dinge ganz anders sehen, als ich sie vielleicht vorgestellt habe.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Annika, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir haben ein wirklich sehr spannendes Herzensthema, zumindest für mich ein Herzensthema und für dich auch. Bevor wir aber einsteigen, würde ich dich bitten, einfach mal dich vorzustellen. Was machst du? Wo kommst du her? Und natürlich würde ich auch gerne wissen, wofür du so richtig Feuer und Flamme bist.
Danke dir, Viktor. Hallo. Schön, dass ich heute Gast bei deinem Podcast sein darf. Und ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus, was mache ich, wo komme ich her? Also vor ziemlich vielen Jahren habe ich BWL studiert. Warum ist das wichtig, damit anzufangen? Warum BWL? Ich habe mir tatsächlich damals sehr konkret überlegt, dass BWL ein guter Einstieg für Großunternehmen ist. Und da ich damals schon gemerkt habe, dass ich einfach sehr gerne immer wieder neue Themen habe, habe ich gedacht, das ist eine gute Basis. Und wenn du dann in einem großen Unternehmen bist, kannst du dich immer wieder intern verändern. Und da sind wir auch genau beim Stichwort. Veränderung ist was, was ich absolut liebe. Ich habe das einfach in mir und dafür bin ich auch Feuer und Flamme. Change Management, Organisationsentwicklung, das ist auch genau das, was ich jetzt hier bei K+S mache. Ja, und mein Lebenslauf zeigt das ja auch. Ich habe ziemlich viele verschiedene Themen in all den Jahren in den unterschiedlichen Unternehmen betreut. Und ich blicke auch immer sehr gerne nach vorne und bin tatsächlich Feuer und Flamme für innovative Themen. Ich muss manchmal schon ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu oft hier schreie, weil dann kriege ich es zeitlich alles nicht unter einen Hut. Aber immer großes Interesse, neue Themen zu unterstützen und vor allen Dingen auch, wenn wir neue Themen in den großen Organisationen haben, die Menschen mitzunehmen. Das ist mir wirklich immer ein Herzensanliegen, den Menschen zuzuhören und sie bei diesen Veränderungen zu unterstützen, auch zu hören, wo liegen die Pain Points und dann auch darauf zu reagieren, wo die liegen, ne, damit wir im besten Falle die hinterher abgestellt haben. So, und jetzt gebe ich noch mal ein paar Stichworte, was ich alles gemacht habe und dann können wir gerne direkt ins Thema Veränderung einsteigen. Also ich habe Anfang der 2000er Jahre, das war damals auch sehr innovativ, einen Work-and-Life-Service aufgebaut. Da ging es darum, flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung, Gesundheitsmanagement eingeführt im Unternehmen. Das war damals der absolute Renner. Also das hatten nicht viele Unternehmen. Also von null aufgebaut. Dann habe ich Generationen in der Arbeitswelt betreut. Ich habe einige Jahre internationale Trainee-Programme koordiniert, habe sehr viel mit jungen Leuten von der Uni gearbeitet, aus den unterschiedlichsten Professionen. Finance war auch dabei übrigens. Dann bin ich abgebogen in die Digitalisierung und Data Management und habe dort auch Veränderungen und Kommunikation gemacht. Und jetzt bei K+S seit 2023 bin ich bei den Themen KI, Feuer und Flamme, Fachkräftemangelprojekt, psychische Gefährdungsbeurteilung, psychologische Sicherheit, Mindset und Unternehmenskultur. So, ein riesenbunter Strauß und die passen alle so gut zusammen, Viktor.
Genau, also ich muss sagen, wow, ne, was du alles gemacht hast. Und ich glaube, es könnte nicht besser passen, das Thema. Natürlich ist es auch kein Zufall, dass dein Herzensthema heute auch unser Podcast-Thema ist. Und deine persönliche Veränderungsbegeisterung, sage ich es mal, oder nenne ich es mal, die du ja dein Lebenslauf, dein Berufsleben an den Tag gelegt hast, ist auch ein Teil deines Berufes, ne? So wie ich das raushöre. Ne? Also deine Begeisterungsfähigkeit für Veränderung gibst du auch weiter. Und ja, darüber reden wir heute. Wirklich sehr, sehr cool. Bevor wir aber mit der ersten Frage anfangen, vielleicht noch eine Bitte an alle Zuhörer, wenn euch gefällt, was ihr hört, und ich bin überzeugt, das wird es, gerne liken, 5 Sterne vergeben. Das hilft uns sehr. So, jetzt aber Vollgas ins Thema. Annika, du bist ja in der Organisationsentwicklung sehr stark in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Und da verbindest du natürlich auch zwei Welten, ne? Also die operative und die strategische. Was bedeutet das? Wie versuchst du diese zwei Welten, diese zwei, ja, teilweise auch Gegensätze zu verbinden?
Also aus meiner Sicht sind es tatsächlich keine Gegensätze. Das einzige Thema, was aufkommt, wenn man Organisationsentwicklung und Change Management macht, dass man oft einen zeitlichen Spagat hat. Ansonsten passen die beiden Themen natürlich wunderbar zusammen. In dem Thema Organisationsentwicklung, wie du es gesagt hast, gucke ich ja eher strategisch, ne? Was ist für uns hier als Unternehmen wichtig, dass wir eben am Markt bestehen können, dass wir innovativ sind, dass die Belegschaft mitzieht, sich zukunftsorientiert ausrichtet. Und die Stichworte, die ich dir genannt habe, waren ja alles so große Innovationsthemen oder auch Transformationsthemen oder sind es immer noch. Das sind natürlich Themen, wo ich sage, da kannst du auch richtig Wirkung im Unternehmen entfalten, ne? Also da geht es echt immer ums große Ganze und du musst möglichst alle mitnehmen. Und im Gegensatz dazu ist das Change Management ja immer so, dass ich dann zeitlich begrenzt bestimmte Veränderungen begleite. Also nehmen wir mal ein simples Beispiel. Im Organigramm eines Bereichs werden Änderungen vorgenommen und dann muss eben geschaut werden, was bedeutet das für einzelne Rollen, für einzelne Personen, wie arbeiten wir zusammen, wo gibt es neue Schnittstellen. Dann begleite ich manchmal diese Teams über einen Zeitraum X und dann schauen wir, dass eben die Menschen in dieser Veränderung hinterher wieder klarkommen und wissen, was ist meine Rolle, meine Aufgabe, Schnittstellen und so weiter. Und bei diesen Workshops sind es meistens, wenn ich dann mit den Teams oder auch Führungskräften arbeite, höre ich natürlich, wo der Hase im Pfeffer liegt, wo sind Pain Points der einzelnen Fachbereiche im Haus und das kann ich dann natürlich wieder sehr schön in diese gesamtorganisatorischen Themen einfließen lassen. Also aus meiner Sicht geht das eine nicht ohne das andere.
Ja.
Ne? Die Chance, sich mit den Teams zu unterhalten, wo habt ihr Herausforderungen, was muss ich berücksichtigen, wenn ich mich jetzt um das Thema Kultur kümmere? Was sind aus eurer Sicht Themen, die da Berücksichtigung finden müssen? Und insofern hat es wirklich Charme, beide Welten zu bedienen. Nur ich muss mir manchmal überlegen, welchem Team sage ich jetzt Unterstützung zu oder ab, weil ich eben auch die großen Themen noch bewegen möchte.
Ja, also du hast einen schönen Bogen geschlagen, ne? Also Organisationsentwicklung heißt ja, also vor allem strategische Organisationsentwicklung heißt ja, wie richte ich das Unternehmen, nehme ich es mal, oder eine Organisationseinheit einfach langfristig mal aus, damit es auf die Zukunft und auf die Herausforderungen einfach bereit ist oder auch mit denen klarkommt, ne? Und bei so einer Organisationsveränderung oder Transformation reden ja viele dann sehr schnell, ja, Prozessanpassung, wir brauchen neue Systeme, also ich sage mal in Anführungszeichen etwas technischer, ne? Das ist so oft der Impuls, was ich oder wir auch spüren in unserer Arbeit. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, Prozesse und Systeme sind gut. Und die spannende Frage ist aber, wie bringen wir das, dass die Organisation sich wirklich verändert? Also, dass es wirklich was Neues daraus entsteht und nicht nur auf Papier und tolle PowerPoints, ne? Und Change Management, hast du schon erwähnt, ist eine befristete Begleitung der Transformation. Es gibt aber auch kulturelle Themen, oder? Die dann noch ein Stück weitergehen.
Ja, definitiv. Also ich fange nochmal an mit diesem, wir sind alle super stark da drin, so Prozesscharts zu machen und auf dem Papier dann auszuarbeiten, wie die neue Welt aussehen soll. Und vergessen ganz oft, den Menschen dann zu erklären, erstens, warum machen wir das Ganze? Also warum muss ich mich jetzt verändern? Was soll am Ende besser werden, dass ich da auch mitgehen kann? Und dann auch direkt von Anfang an die Zielgruppen abzuholen, die es betrifft. Und nicht erst dann, wenn feststeht, wie das Zielbild aussehen soll, sondern gemeinsam mit den Menschen das Zielbild auch zu erarbeiten. Ja. Denn in der Regel ist es gut, den Einzelpersonen mal zuzuhören, wie sie auf das Thema gucken. Und da gibt es immer wertvolle Hinweise, was die Gruppe X, die jetzt an den Prozessen arbeitet, nämlich gar nicht berücksichtigt hat, weil sie zum Teil nicht so tief im Thema stecken oder. Also man ist gut beraten, aus meiner Sicht, das Thema Change direkt von Anfang an zu berücksichtigen. Und das passiert halt häufig nicht, so wie du es beschreibst, ne? Man fängt an, sich gut zu organisieren, Papiere auszuarbeiten, Prozesscharts zu machen, dann ist das alles klar, aber die Menschen, die hinterher in diesen Prozessen arbeiten, die sind gar nicht mitgenommen. Und dann ist ja klar, dass das nicht funktioniert.
Genau. So, heute mal Werbung in eigener Sache. Ich habe 4 Fragen an Sie. Was könnte Ihre Finanzorganisation leisten, wenn Sie sie wirklich neu denken? Wie viel stärker wäre Ihr Bereich, wenn Finance das Geschäft aktiv unterstützt? Warum sollten nicht gerade Sie diesen nächsten Schritt gehen? Und die letzte Frage, warum nicht jetzt? Wir helfen Ihnen dabei mit einem Target Operating Model, das Klarheit schafft, mit wirksamen Business Partnering und mit echter Kulturtransformation, die alle mitnimmt. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Expertengespräch und sehen Sie, was möglich ist. Also ich stelle das auch immer wieder fest, dass wenn irgendwas im Unternehmen verändert werden soll oder wenn es irgendwo klemmt, macht man eine oft rationale Analyse und man stellt fest, ah ja, okay, der Prozess funktioniert nicht, also brauchen wir einen neuen Prozess oder eine Prozessverbesserung, ne? Oder wir sind zu langsam mit, ich nehme mal ein Beispiel aus dem Finanzbereich, mit Monatsabschlüssen, also brauchen wir eine neue ERP-Lösung und so weiter, ne? Und die Ansätze mögen richtig sein, ne? Und so wie du aber sagst, das, was gleichzeitig gestartet werden muss, ist ja also zumindest im ersten Schritt das Thema Change Management, ne? Also Begleitung, Widerstände bearbeiten und so weiter und so weiter. Und wenn wir aber danach dann noch sagen, okay, wir wollen aber langfristig eine neue Arbeitskultur haben, ein neues Mindset haben, ne? Dann müssen wir dann einfach nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, okay, was bedeutet das für Mitarbeitende, aber auch für Vorgesetzte, ne? Und dieser Dreiklang, sage ich mal, also strukturell, prozessual, dann Change Management und Kultur. Ja, also das ist aus meiner Überzeugung das, was funktioniert, oder?
Also vielleicht nochmal einen Satz dazu. Ich bin ja hier bei uns in der Organisation total happy, dass wir an verschiedenen Standorten auch Change Manager sitzen haben. Das heißt, die Organisation hat das große Glück oder sich selber das Glück geschaffen, dass quasi Bereiche, die ja ein bestimmtes Fachthema bearbeiten und sich in der Regel auch gar nicht so mit Change auskennen, uns anrufen können und sagen, kann ich dich mal als Sparringpartner dazu holen? Wir haben hier Veränderungen vor. Und dann ist es super, wenn wir mal sprechen können, weil ich gucke aus einer ganz anderen Brille auf das Thema als die Facheinheit. Ne? Mhm. Und das ist immer super, wenn das passiert. Das passiert nicht überall, dass wir direkt von Anfang an dazugeholt werden, aber es passiert immer häufiger, gerade wenn die Menschen schon mit uns gearbeitet haben. Und dann können wir unsere Brille mit reinbringen und sagen, hast du das eigentlich bedacht? Oder aus meiner Sicht ist wichtig, das und das zu tun, damit ihr keine Widerstände im laufenden Prozess dann bekommt. Ne? So, das ist das eine. Und Kultur wollte ich noch sagen. Kultur ist ja wirklich sowas ganz lang gewachsenes, tief verwurzeltes, eine Kombination aus der eigenen Haltung, dem Verhalten und dem Zusammenspiel mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir das aufbrechen wollen, da sind wir ja gerade so ein bisschen dran, so bestimmte Themen anzugehen, dann können wir das nicht als Projekt machen oder sagen, komm, wir, ne, du hast es so schön in deinem Podcast gesagt, warum eure Werteposter keinen interessieren. Genau. Ne, wenn ich Kultur als Kommunikationskampagne starte und sage, guckt mal, wir haben jetzt neue Werte, neue Kultur, die heißt so und so und hängen die an die Wand, dann geht da überhaupt keiner mit. Also da musst du ganz anders vorgehen. Ne? Es geht dann wirklich darum, im Alltag kleine Beispiele, Verhaltensweisen mal zu ändern und auszuprobieren. Was habe ich mit dieser kleinen Änderung jeden Tag für eine Auswirkung in meinem Umfeld? Mhm, und wenn das gut funktioniert, wenn du so Angebote machst, im Alltag kleine Veränderungen vorzunehmen und die Menschen merken, hey, das funktioniert, ich kriege da irgendwie dann andere Rückmeldungen, besseres Feedback, wir arbeiten besser zusammen, dann kannst du langfristig Kultur auch so verändern, wie du es gerne hättest. Ja. Aber nicht von oben verortet, ne? Also von oben unterstützt auf jeden Fall und vorgelebt. Genau. Aber nicht von oben, wir machen jetzt Kultur, hier ist das neue Poster, lest euch mal durch und dann läuft es ja in einem halben Jahr. So wird es nichts. Aber, ne?
Also ich glaube, das hat jeder von uns schon mal mitgemacht, oder? Also ich hab das mindestens schon, keine Ahnung, 5-mal selber mitgemacht, dass es genauso abläuft. Ne? Also da gibt es dann schon so ein paar Workshops, ne? Ich nenne sie jetzt im Nachgang zumindest so Alibi-Workshops, wo dann so Werte erarbeitet werden. Und dann werden sie maximal groß ausgedruckt und in fast jedem Flur reingehängt. Und ich sag mal so, im schlimmsten Fall machen sich die Leute nachher drüber lustig, ne? Also weil es einfach so einfach mal ein Etikett drauf gemacht ist, ne?
Ja, also wir haben jetzt bei uns auch tatsächlich festgestellt und sprechen da im Moment auch sehr viel drüber, dass das Thema Haltung auch entscheidend ist. Ne? Also Verhalten ist das eine, was ich sehe und was ich zeige, aber so die eigene Haltung zu dir selber, zur Arbeitswelt, zu deinen Kollegen ist schon auch entscheidend, wie wir miteinander arbeiten und wirkt sich sehr auf die Kultur aus. Und wir gucken da im Moment auf zwei Ausprägungen, also die innengerichtete Haltung. Das ist so, du fokussierst dich sehr auf dich selber, deine Herausforderungen, deine Ziele, deine Probleme. Und das schafft dann wieder das heißgeliebte Silo-Denken. Ne? Also ja. ich hab Ziele gesetzt, die muss ich erreichen hier, ich mit meinem Bereich. Und das Gegenteil wäre dann die nach außen gerichtete Haltung. Du schaust eben auf dein Umfeld. Wie wirken Dinge, die du tust in deinem Umfeld und was sagen auch die anderen über ihren Arbeitsbereich, dazu zu hören und das dann wieder bei dir wirken zu lassen und zu verflechten. Und unser Wunsch ist es, dass wir hier stärker zu einer nach außen gerichteten Haltung kommen. Du kannst aber nicht sagen, also wir können sagen, das ist unser Wunsch, aber nur weil wir den Wunsch haben, wissen die Leute ja noch nicht, wie mache ich das denn?
Genau.
Also was ist denn jetzt, wie komme ich von A nach B? Also gut, wenn ich jetzt feststelle, ja, das stimmt schon, ich habe Ziele und die will ich ja auch erreichen und dann gucke ich erstmal auf das, was bei mir auf dem Tisch ist und ich habe ja auch keine Zeit, auch noch bei den anderen zu fragen, wo kann ich helfen und unterstützen. Aber tatsächlich macht das den Erfolg aus, wenn du dir die Zeit nimmst, in angrenzenden Bereichen mal zu fragen, sag mal, was bewegt denn euch eigentlich, woran arbeitet ihr? Und ganz oft ist es ja so, dass man Gemeinsamkeiten findet. Ja. Und dann auch sagen kann, wie können wir interdisziplinär das Thema, was wir vielleicht beide haben und lösen müssen, wie können wir das interdisziplinär schaffen und uns gegenseitig unterstützen? Und das ist so unser Wunsch, wo wir hinwollen. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, aber wir wollen das gerne mit kleinen Veränderungen im Alltag versuchen. Also wo jeder bei sich anfangen kann, ab morgen mal was anders auszuprobieren und die Wirkung zu beobachten.
Genau. Und so wie du auch richtig sagst, das ist auch absolut auch meine Meinung oder meine Überzeugung, die Veränderung muss im Kleinen passieren oder mit dem Kleinen anfangen zumindest. Ne? Weil dann macht es den Menschen weniger Angst und es muss natürlich ein Stück weit begleitet werden. Ne? Also so wie du sagst, wie komme ich von Punkt A zu Punkt B? Und in der Regel, sagen wir mal ehrlich, beschäftigen sich ja Menschen im Alltag nicht mit solchen Themen, weil sie halt einen Job machen und den Job machen sie in der Regel auch ganz gut. Und deswegen braucht das halt Impulse, externe Impulse, so wie von dir oder von eurem Team, um zu sagen, guck mal, lass uns mal da mal anfangen, lass uns mal damit mal probieren. Ne? Und so können Menschen wirklich neue Verhaltensweisen sich aneignen, die dann ja zu was Neuerem und zu was Besserem führen. Ne?
Ja, genau. Also meine Lieblingsaktivität ist es, Kolleginnen und Kollegen, egal ob die mich sehr gut kennen oder weniger gut kennen, ein kleines positives Feedback zu geben. Weil ich beobachte sehr viel, wenn jemand irgendwo was präsentiert oder einen Auftritt hat oder im Meeting so alle Blicke auf sich zieht, weil sie was Tolles gesagt haben. Ich gebe da regelmäßig Feedback zu. Und das macht allein auch schon eine große Veränderung. Ach ja, wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Toll, dass du mir das mal sagst. Und so, da merkst du schon, sag mal, dass Leuten das Herz aufgeht und da hast du auch schon eine ganz andere Verbindung. Ne? Und auch derjenige wird an dem Tag wahrscheinlich ein bisschen fröhlicher, motivierter arbeiten nach so einem Feedback.
Genau, mit stolzer Brust oder stolzeren Brust dann einfach aus dem Thema rausgehen, was Neues anfangen. Ne? Und dieses Thema Feedback, aber auch andere Sachen sind jetzt im Kontext von Veränderungen ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich nehme mal die Überschrift psychologische Sicherheit. Ne? Also Menschen haben teilweise Bedenken natürlich, ne? Gerade wenn Veränderung von oben angeordnet wird oder angestoßen wird. Und deswegen ist psychologische Sicherheit gerade bei Veränderungsvorhaben jeglicher Art, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ne?
Ja.
Wie nimmst du das wahr? Welche Aspekte sind da wichtig?
Also häufig ist ja so, dass wenn Veränderungen anstehen, also egal welcher Art, nimm jetzt das Beispiel KI. Ne? KI ist ja so ein Thema, fühlt sich nicht jeder mit wohl und da entsteht auch große Verunsicherung. Mhm. Also es gibt immer die Begeisterten, die sofort dabei sind. Dann gibt es eine Gruppe, die ein bisschen zögerlich ist, aber sagt, komm, ich mach das mal. Aber auch immer eine Gruppe, die sehr verunsichert ist und dann auch Ängste hat, zu sagen, oh, ich komme damit vielleicht gar nicht klar oder ich weiß gar nicht, wenn ich mich jetzt daran wage, heißt das, dass ich mich mit der KI selber ersetze, dass mein Job dann wegfällt. Also diese Verunsicherung musst du auf jeden Fall in Veränderungsprozessen berücksichtigen. Du kennst sie aber gar nicht, wenn die Leute nicht mit dir sprechen. Dann merkst du nur, da gibt's Widerstände oder ich nenne es immer, die Leute sind bockig, ne, und machen alles nieder, was du so Positives im Unternehmen einführen möchtest. Das heißt, du musst schon eine Atmosphäre schaffen, dass die Leute sich ohne Konsequenzen auch trauen können zu sagen, dass ihnen was auf der Seele brennt oder dass sie Dinge ganz anders sehen, als ich sie vielleicht vorgestellt habe. Und deswegen ist psychologische Sicherheit in diesen Zeiten, wo wir ständig Veränderungen haben, die Welt so komplex geworden ist, ist psychologische Sicherheit ein super wichtiges Thema. Denn wenn es in diesen Phasen nicht erlaubt ist, Fehler zu machen, ne, ohne dass es große Konsequenzen hat, dass wir daran üben, wachsen, lernen, dann stellen wir uns selber ein Bein. Weil Genau. Wir haben einfach zu viel, jeder von uns auf dem Tisch. Und wenn du Freude an der Weiterentwicklung erhalten möchtest, dann muss es erlaubt sein, Fehler zu machen, ohne dass du dafür einen Kopf kürzer gemacht wirst. Und das ist eben psychologische Sicherheit, ne? Sich frei äußern zu können.
Genau. Und da kommen wir zwangsweise natürlich auch zu der Rolle der Führungskraft, weil die ist natürlich diejenige nachher, die Fehler entweder sanktioniert oder Fehler zulässt, beziehungsweise sagt, okay, es ist ein Fehler passiert, bei was auch immer im alltäglichen Job. Was lernen wir daraus? Ne? Wie geht man damit um? Ne? Also ich hab früher irgendwie gesagt, ja, so eine Art positive Fehlerkultur. Ich habe das Wort mittlerweile für mich zumindest ersetzt, dass man nicht über eine Fehlerkultur, sondern über eine Lernkultur redet. Ne? Also, dass aus Fehlern einfach was Lehrreiches abgeleitet wird. Und da ist die Führungskraft, glaube ich, enorm wichtig. Ne?
Genau, du sagst es schon, wenn die Führungskraft das vorlebt, auch mal zu teilen, wo sie selber irgendwie gesagt hat, Mensch, da bin ich irgendwie an eine Grenze gestoßen oder das war politisch schwierig, ich möchte das gerne mit euch teilen, damit ihr nicht den gleichen Fehler macht. Diese Kurve könnt ihr euch ja schon mal ersparen, ne? Diese Lernkurve, ich teile die mit euch, dann ist das schon mal ein guter Ansatz. Und ich finde auch immer ein Indiz dafür, ob psychologische Sicherheit vorherrscht oder nicht, ist, wie viel geschwiegen wird in so größeren Meetings. Wenn also die Leute die Kamera nicht anmachen, wenn das große Schweigen herrscht, es immer nur einen Redner, eine Rednerin gibt, es da keine Rückmeldung gibt, keine Fragen, keine kritischen Anmerkungen, dann weißt du, da ist irgendwas komisch, da stimmt was nicht, ne? Ja. Weil in einem psychologisch sicheren Umfeld würdest du ja erwarten, wenn du in so einem Meeting sitzt, vielleicht auch interdisziplinär, jemand stellt dir was vor, dass jeder aus seiner Brille dazu eine Meinung hat oder eine Anregung oder sagt, danke, toll, na, also irgendeine Reaktion. Und wenn keine Reaktionen kommen und du auch nicht mal weißt, als Vortragender, muss ich jetzt links oder rechts abbiegen, dann ist es Zeit, dass man dafür sorgt, dass eben erkannt wird, dass du wieder eine Wohlfühlzone schaffen willst. Und damit kann natürlich die Führungskraft in ihrem kleinen Team anfangen, indem sie das immer wieder auch sagt und auch vorlebt, Dinge teilt und auch dazu ermuntert, kritische Anmerkungen zu äußern, dass man das möchte und auch Feedback haben möchte.
Genau. Und das Beispiel von dir finde ich super. Das habe ich neulich tatsächlich auch mit deiner Führungskraft besprochen, die auch gesagt hat, ja, Fehler sind erlaubt und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, hey, geh doch einfach mal mit einem guten Beispiel voran. Ne? Also nichts funktioniert im Leben besser, als mit guten Beispielen vorangehen. Und so wie du gesagt hast, gebe deine eigenen Fehler mal zu, wenn sie dir unterlaufen. Teile sie offen, ne? Und zeige, dass es nicht schlimm ist und dass man daraus dann auch wieder was lernen kann. Ja. Und ansonsten besteht natürlich eine Riesengefahr, dass diese bekundete Fehlerkultur einfach nur Lippenbekenntnisse bleiben. Und die Mitarbeiter spüren das mit. Mitarbeiter sind ja in der Regel sehr sensibel und sehr empfindlich für solche Lippenbekenntnisse oder ernst gemeinte Bekenntnisse. Und da hilft das einfach mal selber sagen, ja, weil oft bauen ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, oft bauen ja Führungskräfte so eine Schutzmauer um sich rum, ne, weil sie ja gutes Vorbild sein wollen. Also in diesem Fall sind sie eher schlechte Vorbilder, ne? Aber wenn man sich als fehlerfrei, als perfekt darstellt, zeigt das für den Mitarbeiter auch, ja, Fehler sind eigentlich nicht okay, ne? Weil mein Chef ist ja auch perfekt.
Mhm. Ja, und da ist dann aber auch immer die Frage, was ist denn an Erwartungshaltung in Richtung der Führungskräfte da? Warum glauben sie denn, dass sie nicht zugeben können, dass sie einen Fehler gemacht haben? Mhm. Also da fängt es ja auch schon an, ne? Führungskultur in den Unternehmen, was ist so unausgesprochen erlaubt oder nicht erlaubt? Und ich gehe mal schwer davon aus, wenn Führungskräfte nicht dazu geneigt sind, ihre Fehler zu teilen, dann gibt es eben dieses Bild von, in dem Moment, wo ich Führungskraft bin, weiß ich am allermeisten von uns im Team und darf natürlich auch keine Fehler machen. Ne? So genau. Als gutes Vorbild.
Ja.
Ja, und das ist es halt genau nicht, ne? Du bist eben an der Stelle ein gutes Vorbild, wenn du sagst, hier, ich habe da einen Fehler gemacht und damit euch das eben nicht passiert, teile ich das mit euch. Und das können ja auch wirklich wichtige Sachen sein, ja. Also ich weiß nicht, gerade in der Finanzwelt, ja, wenn es um die Zahlen geht, dann sind ja manche Fehler auch echt dramatisch. Und da wäre es ja gut, dann die Kolleginnen und Kollegen darauf hinzuweisen, zu sagen, passt mal auf, mir ist jetzt neulich das und das passiert. Das können wir uns nicht häufig erlauben, ist jetzt einmal passiert und deswegen teile ich das mit euch.
Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Riesenunterschied, Annika, zwischen Führungskräften, die wirklich ja den Wandel ermöglichen und selber auch vorantreiben, indem sie einfach mit guten Beispielen, jetzt mal als ein Beispiel, ne, mit gutem Beispiel vorangehen, anstatt ihn nur, ich sag mal, vom Schreibtisch aus zu managen und ja, vielleicht teilweise einfach tolle Folien vorzubereiten, die dann der Geschäftsleitung präsentiert werden, wie toll wir jetzt unsere Kultur anpassen, aber selber untouchable ist, ne?
Ja, also ich finde es ja auch immer sehr schön, wenn Führungskräfte ihren Mitarbeitenden erstmal das Warum erklären. Warum müssen wir jetzt vielleicht Dinge anders machen? Warum möchte ich, dass wir jetzt Fehler teilen? Was steckt denn dahinter? Und die Königsdisziplin ist dann natürlich, wenn die eine richtige Story daraus erzählen können, dass ich emotional angefasst bin und denke, geil, das ist jetzt hier eine schöne Vision, die meine Führungskraft aufzeichnet. Ich kann da total mitgehen und bin auch motiviert, da mitzumachen, weil ich verstanden habe, wie die Zukunft eben anders aussehen soll, was wir besser machen wollen. Ganz im Gegensatz dazu von, ich bekomme erzählt, das und das soll jetzt anders werden, kein Warum dabei. Und ich stelle mir das so und so vor und dann soll ich nach der Nase tanzen, ohne nachvollziehen zu können, was wir anders machen wollen hinterher. Deswegen ist für mich so wichtig, dieses Warum dazu zu liefern. Warum
genau
machen wir das jetzt anders?
Ansonsten kann man sich die Zeit einfach auch sparen, oder? Weil letztendlich passieren wird ja nichts, wenn ich das nur ja ohne dieses Warum einfach abliefere, ne?
Ja, es passiert schon was, gerade auch in hierarchischen Unternehmen, ne? Wenn klar ist, was der Chef sagt, wird gemacht. Aber ob das, was wir dann machen, letzten Endes gut wird, das würde ich dann an der Stelle bezweifeln.
Ja, ja, absolut, ja. Annika, du hast vorher ein Thema angeschnitten, das würde ich nochmal ganz kurz nochmal drauf eingehen, das Thema künstliche Intelligenz. Das ist ja, also gefühlt, aber ich glaube ja auch nicht nur gefühlt, allgegenwärtig. Also nahezu jeder, sogar meine Eltern beschäftigen sich mit ChatGPT und so weiter, ne? Was glaubst du, wie wird sich KI auswirken auf die Arbeitswelt von morgen? Werden wir weiterhin so wie heute remote, physisch und so weiter? Oder wird es vielleicht ganz anders aussehen? Wo sind vielleicht auch die Gefahren?
Ja, also KI ist natürlich ein Riesenthema und wie du sagst, es ist überall angekommen. Ne? Du unterhältst dich nicht nur an der Arbeit über Copilot und ChatGPT, sondern auch privat. Und das geht auch aus meiner Sicht, wie du es schilderst, in alle Altersgruppen rein, mit sehr unterschiedlichen Kenntnisständen, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt auf die Arbeitswelt blicke, wir hatten ja bei uns ein KI-Projekt, wo wir auch dafür gesorgt haben, dass wir immer mal sichtbar werden als Projektmitglieder und zum Beispiel Copilot-Möglichkeiten erklären direkt am Rechner, komm mal her, in welchem Arbeitsbereich arbeitest du, dann lass uns doch mal gemeinsam einen Prompt schreiben, der dir helfen könnte, deine Arbeit zu verbessern, ne, qualitativ besser zu machen oder dass du schneller wirst, dass dir die KI ein paar lästige Aufgaben abnimmt. So, und da gibt es auch wieder die große Bandbreite, wie ich vorhin geschildert habe. Es gibt die Begeisterten, die sofort ran an Speck ausprobieren und sich das Leben erleichtern. Es gibt diejenigen, die ein bisschen mehr Erklärung brauchen und dann auch diejenigen mit großen Ängsten, wenn es nämlich dann auch darum geht zu sagen, welche Jobgruppen wird denn die KI ersetzen? Und das lesen wir ja gerade schon ganz groß in der Presse, dass eben etliche Jobgruppen durch die KI ersetzbar gemacht worden sind. Das ist natürlich unschön. Es wird aber, und das ist aus meiner Sicht der positive Teil, auch Jobs geben, wo sich deine Inhalte so verändern, dass du eben dir von der KI helfen lässt, schneller zu strukturieren, zusammenzufassen. Ich nutze KI zum Beispiel auch als Sparringpartner. Mein Kollege ist auch so oft unterwegs und dann habe ich eine Idee, würde das gerne mit ihm besprechen und dann gebe ich das jetzt bei der KI ein und sage, sag mir mal, welche Aspekte ich noch nicht berücksichtigt habe.
Genau.
Und das ist super cool, sich da von der KI helfen zu lassen und ich merke einfach, dass ich qualitativ andere Dinge machen kann jetzt, weil die KI mir hilft, diesen, naja, mach mal eine Tabelle und bring das mal schick im PowerPoint. Die Zeit kann ich mir sparen. Ich kann inhaltlich ganz anders arbeiten. Ja? Also es geht mehr um die Inhalte. Das macht natürlich riesig viel Spaß. Also ich sehe im Moment, dass wir mehr so in dieser Mensch-Maschine-Kombination arbeiten, wo ich dir noch nicht so ganz eine Antwort drauf geben kann, inwieweit sich so unser Zusammenspiel an der Arbeit dadurch vielleicht verändert. Da merke ich im Moment tatsächlich noch nicht so viel, aber ich glaube einfach, dass sich die Arbeit durch die KI an verschiedenen Stellen sehr verändern wird. Manchmal zum Positiven und manchmal eben auch gar nicht. Und deswegen ist aber jeder, und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Thema Mindset, da wäre es dann eher das Growth Mindset, also ne, eine Offenheit zu haben, für selber wachsen zu können. Wenn du offen bist für all das, was auf dich zukommt, dann bleibst du auch handlungsfähig. Dann kannst du dir ja rechtzeitig überlegen, wenn du siehst, Mensch, die KI betrifft jetzt mein Jobbild, was muss ich tun, damit ich am Markt noch vermittelbar bin? Also wo muss ich vielleicht jetzt mir eine Lernkurve nochmal selber antun oder holen, damit ich weiterhin gute Jobs machen kann in dieser Welt? Und das ist das Wichtige, dieses Mindset offen zu halten, zu sagen, ich kann der Veränderung nicht aus dem Weg gehen, aber ich kann entscheiden, wie ich ihr begegne.
Genau. Und da bist du ja das beste Beispiel dafür, ne? Also du hast ja ganz am Anfang in deiner Vorstellungsrunde gesagt, dass du ja Veränderungen liebst, dass du ja selber auch in deinem Leben sehr, sehr offen warst für Neues und alle möglichen Sachen auch so gemacht hast. Und deswegen bist du heute da, wo du bist, und wer weiß, wo es dich morgen hintreibt. Mhm. Und ich glaube, dieses, ja, auch im Kleinen, dieses Offensein und sagen, naja, gut, was muss ich anpassen, so wie du sagst, damit ich mit dem Ding halt noch besser, noch schneller werden kann und mir dadurch vielleicht Freiräume schaffen kann für Sachen, die bisher liegen geblieben sind. Also im Finance ist es ja oft so, wenn wir dort Transformationen anstoßen, ist das Thema Business Partnering ganz, ganz wichtig. Und eins der ersten Argumente, was dann immer kommt, natürlich, ja, wir haben dafür keine Zeit, also rauszugehen und mit Fachbereichen zu reden. Ne? Und da bin ich auch davon überzeugt, dass das KI, aber auch BI und sagen wir, alles, was mit Systemen, Systemoptimierung zu tun hat, dass man da diese repetitiven und ja immer wiederholenden Tätigkeiten sehr, sehr verschlankt werden können. Und ich als Finanzler dann Zeit habe, rauszugehen zum Business und ja das tun, was ich eigentlich machen soll, das Business unterstützen, oder?
Auf jeden Fall. Und also ich bin jetzt kein ganz großer Zahlenmensch, muss ich zugeben, aber klar, sonst wäre ich auch nicht im Change Management gelandet. Aber das, ich meine, das ist ja was Computer und die KI können, Nullen und Einsen, also Zahlen. Und da kann man sich auf jeden Fall von der KI Unterstützung holen. Aber auch insgesamt, wenn man, ich meine, auch die Finanzler müssen ja irgendwo Themen vorbereiten, zusammenfassen, so übersetzen, dass andere Bereiche sie verstehen können. Und dabei kann die KI auch total gut helfen. Oder ich habe jetzt gearbeitet mit einem Führungsteam aus dem Controlling. Da ging es darum, dass wir nochmal über die Vision sprechen wollten, dieses Teams, weil die eine Neuausrichtung vor der Brust hatten oder jetzt eben schon durchlaufen. Und dann haben wir Themen gesammelt, die eben in diese Vision rein müssten. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt fragen wir mal die KI, ob sie uns mal in einer halben Seite so eine Vision zusammenschreiben kann. Und dann hatten vier Leute eine ziemlich gute Basisversion von der Vision, wie sie formuliert werden könnte. Und dann habe ich gesagt, so, und das braucht aus meiner Sicht jetzt noch genau ein Meeting, wo ihr euch zusammensetzt und euch einigt, welche Teile jetzt drin bleiben und welche rausfliegen. Dann habt ihr eure Vision, ihr habt sie zusammen erarbeitet, halbe Stunde. Und dann wisst ihr, wonach ihr euch ausrichten wollt. Und das sind die Dinge, wo ich sage, die KI kann dir so helfen, deine Zeit besser zu nutzen, schneller zu werden an der Stelle, wo du einfach Zeit verdaddelst mit Tabellen und zusammenfassen und schön aufhübschen. Das kann die KI machen und du konzentrierst dich auf den Inhalt, dein Business und deine Schnittstellenabteilungen, mit denen du unbedingt sprechen musst, damit du gut sein kannst.
Super, so sehe ich das auch. Jetzt haben wir einen ganz, ganz Deep Dive gemacht auf das Thema KI. Lass uns gerne nochmal rauszoomen zum Schluss, weil die Zeit läuft uns leider davon, nochmal rauszoomen und auf die Organisation als Ganzes mal draufschauen. Mal in einem oder gerne auch in drei Sätzen, deine Perspektive, was macht Organisationen zukunftsfähig?
Also, Aus meiner Sicht klappt Veränderung genau da, wo Vertrauen herrscht, wo man Fehler machen darf und wo auch eine Lernbereitschaft von allen Beteiligten da ist. Und ganz wichtig immer, dass wir erklären, warum wir uns überhaupt verändern sollen, damit die Mitarbeitenden mitgehen können, also diese Geschichte verstehen, was ist in der Zukunft anders oder besser als heute. Die Mitarbeitenden mitnehmen in der Veränderung und dann ganz wichtig aus meiner Sicht, Haltung zu zeigen. Haltung in dem Sinne, dass man auch Mut hat, Mut zu widersprechen, wenn ich sehe, die Dinge laufen eben nicht so, wie ich sie tun würde, dass die Menschen sich melden können und dass es dann eben ein interdisziplinäres Miteinander wird. Und wenn wir das berücksichtigen, dann ist die Organisation super zukunftsgerichtet aufgestellt.
Besser könnte ich es nicht sagen, liebe Annika. Das ist genau auf den Punkt. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht nur ich, sondern auch alle anderen Zuhörer sehr, sehr viel mitnehmen konnten aus diesem Gespräch. Also von daher an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, lass mal schauen, was die Veränderung und die Zukunft so mit sich bringen.
Ich danke dir für die Einladung. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Danke, Viktor.
Danke sehr.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.